Hallo und herzlich willkommen bei Wilde Möhre, dem Podcast für Biodiversität und Familie. Mein Name ist Sarah, ich bin Umweltbildnerin, Biodiversitätspädagogin und Mama von 4 Kindern. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es ein paar zusätzliche Geräusche um mich herum. Ich bin im Ponystall und genieße ein bisschen die Sonne, die da hinten anfängt, durch die Wolken durchzukommen, und die Vögelchen zwitschern. Und da ich eh nach dem Pferdchen schauen wollte, nutze ich die Gelegenheit gerade, bin an der frischen Luft und nehme für dich diese Podcast-Folge auf. Denn die ist diesmal etwas schwere Kost. Falls du in die Nachrichten der letzten Wochen reingehört hast, wird es dir nicht entgangen sein. Zum ersten Mal seit Beginn der globalen Temperaturaufzeichnungen lag die durchschnittliche Erdtemperatur über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Diese Zahl wurde vom Copernicus-Klimawandeldienst bestätigt. Das hört sich nach nicht viel an. Vergleichen wir das aber mal mit einer Situation, die leider viele Eltern von uns kennen. Die Normaltemperatur eines Kindes liegt ja bei etwa 36,5 bis 37,5 Grad. Erhöht ist sie ab 37,6 bis 38,4. Mit diesen Temperaturen können wir im Normalfall auch gut umgehen, also wir und unser Kind, und dem Kind geht es allgemein noch ganz gut, wenn jetzt keine Vorerkrankungen vorliegen und das Kind sonst fit ist. Meistens reicht da viel Ruhe und Trinken. Dann wird es schon besser. Alles darüber ist dann Fieber. Ab 39,5 Grad schlagen wir auch schon Alarm. Wir bleiben wach liegen, kontrollieren immer wieder die Temperatur, nutzen ein kaltes Tuch für die Stirn und geben sogar fiebersenkende Medikamente. Ich denke, das kennen wir Eltern alle, diese wirklich sehr erschöpfende Zeit, wenn das Kind krank ist. Das Ziel ist es aber, dass unser Kind eben nicht noch die 40 Grad überschreitet und schon gar nicht die 41 Grad erreicht. Da sind wir aber sowas von schnell auf Hab 8 und vielleicht sogar auf dem Weg ins Krankenhaus. Denn es kann für das Kind ein Notfall sein, wenn überlebenswichtige Proteinstränge nämlich denaturieren, und das passiert dann bei diesen erhöhten Temperaturen im Körper. Und das wäre unwiederbringlich. Ich hoffe, der Wind pfeift hier nicht zu laut, sonst gehe ich nochmal zurück in das Hüttchen von den Pferden, damit du mich auch gut hörst. Ja, wenn es denn so hoch kommen sollte, das Fieber, dann sind Schäden oder auch Schlimmeres nicht auszuschließen. Und ich möchte hier wirklich keine Angst machen, aber dieses Beispiel zeigt einfach sehr gut, was diese paar Grad an Unterschied machen können. Manchmal müssen wir eben auch über diese unangenehmen Sachen sprechen, um uns ein Bild von der Situation zu machen oder den Ausmaßen. Übrigens, das 1,5 Grad Ziel stammt ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern es stammt aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015. Das fast alle Länder unterschrieben haben. Es basiert auf wissenschaftlichen Studien und jahrelangen Verhandlungen. Und jetzt etwas ganz arg Wichtiges. Auf keinen Fall möchte ich die Verantwortung auf dich oder auf deine Familie übertragen, denn die absoluten Verursacher dieser Entwicklungen sind politische Entscheidungsträger und die Industrie. Allen voran Kohle, Öl, Gas und die vielen anderen. Und doch ist es für uns nicht gut, tatenlos zuzusehen. Selten war Selbstwirksamkeit heilender und wichtiger als in dieser Situation. Und es ist wirklich so. Durch unser Tun und die Inspiration, die wir auch für andere schaffen, können wir hier Berge versetzen. Deshalb nutze ich auch niemals nie den ökologischen Fußabdruck oder, wenn es um dieses Thema geht, um Vergleiche grundsätzlich darzustellen. Diesen ökologischen Fußabdruck hat sich nämlich ein Ölkonzern ausgedacht, um den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastung aufzuzeigen. Unternehmen und Politiker könnten ihn zwar auch nutzen, aber er wird überwiegend dann an Privatleute empfohlen. Die Konzerne haben damit dann anscheinend nichts zu tun. Sie sind fein raus und wir ärgern uns. Es geht nämlich darum, die Verantwortung für die Klimakrise auf uns individuell zu übertragen. Der kleine Mensch ist selbst daran schuld, heißt es dann. Betrachten wir den Fakt, dass unser Fußabdruck in Deutschland zum Beispiel bereits fast überschritten ist, nur weil wir da sind, auch wenn wir nichts konsumieren, auch wenn wir nichts essen und nirgendwo hinfahren, dann kann es keine individuelle Verantwortung sein, sondern es ist einfach ein strukturelles Problem. Wird der Fokus aber ausschließlich auf den Konsum und das Mobilitätsverhalten gelegt, dann werden wichtige strukturelle Probleme nicht beachtet. Jegliche Produktionstechniken werden dadurch so auf uns verteilt, dass wir mächtigst überfordert sind mit der Aufgabe. Und ganz viele, verständlicherweise, lassen es dann einfach komplett sein, weil man das Gefühl hat, man kann ja eh nicht so viel machen. Somit besteht die Gefahr, dass Regierungen und Unternehmen aus ihrer Verantwortung entlassen werden, während Einzelpersonen die Hauptlast tragen. Außerdem basteln wir dann an einem Szenario, in dem wir auf Kosten anderer Menschen, die weniger Industrie und Ressourcen verbrauchen, leben. Natürlich ist es trotzdem nicht so, dass wir hier nicht auch verantwortlich sind und unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen. Dazu aber gleich mehr. Was ich im Vergleich zum ökologischen Fußabdruck nämlich gerne benutze, ist der ökologische Handabdruck. Dieser konzentriert sich nämlich auf die positiven Beiträge zum Umweltschutz und der Nachhaltigkeit jedes Einzelnen. Eine Reduzierung von CO2 passiert hier nebenbei durch selbstwirksames Tun. Der ökologische Handabdruck ist weniger bekannt, zeigt aber auf, wie viel CO2 eingespart wird, weil jemand etwas tut, weil er ins Handeln kommt, die Biodiversität erhalten bleibt und durch Vorbildfunktion eine Transformation zu einer nachhaltig handelnden Gesellschaft geschaffen wird. Hiervon können sich auch Entscheidungsträger nicht entziehen. Den Link zum ökologischen Handabdruck findest du in den Shownotes. Jetzt geht es dir wie vielen Eltern auch, mir geht es so, die Zeit ist ein entscheidender Faktor. Du würdest gern etwas tun, aber die Arbeit ist zu weit weg, um das Fahrrad zu nehmen. Du wohnst ländlich, viele Aktionen kannst du vielleicht auch einfach nicht umsetzen. Und ich verrate dir etwas. Das Effektivste, was du tun kannst und was vergleichsweise wirklich überraschend viel CO2 einspart, ist die Ernährungsfrage. Es ist ein sehr emotionales Thema, das ist mir bewusst, aber es ist eben auch ein unfassbar starkes Mittel der Reduzierung von CO2. In kaum einem Sektor kann so schnell, so einfach, so viel passieren wie hier. Wusstest du zum Beispiel, dass unsere Essgewohnheiten etwa ein Drittel der weltweiten CO2-Emissionen ausmachen? Mit kleinen Veränderungen in der Küche können wir also Großes bewirken. Vielleicht auch mal spannend in dem Zusammenhang die Definition von Ernährungsformen. Bei der Recherche habe ich nämlich herausgefunden, was da nicht alles gibt. Grundsätzlich ist jeder mal ein Vegetarier, bei dem pflanzliche Ernährung eine übergeordnete Rolle spielt. Und dann wird eben geschaut, isst man zum Beispiel noch nur Pflanzen, dann ist man ein Veganer, nimmt man noch Eier dazu, dann ist man ein Ovo-Vegetarier, pflanzlich und Milch, dann wäre man Lacto-Vegetarier. Semi-Vegetarier gibt es auch, die essen Fisch und Geflügel. Und eben genau beim Veganer, den kennen wir ja, da sind alle tierischen Lebensmittel tabu. Dann gibt es aber noch extremere Formen wie den Frutarier, der nur Pflanzen isst, die auf dem Baum wachsen und als Fallobst runterkommen. Besonders spannend für uns Eltern ist der Flexitarier, an dem an 3 Tagen in der Woche Fleisch gegessen wird, allerdings qualitativ sehr hochwertiges und ausschließlich artgerecht gehaltenes. Das ist so, wie wir das in der Familie machen, zumindest was meine Kinder betrifft. Also ich handhabe das ganz für mich nochmal ein bisschen anders, aber dazu gleich nochmal mehr. Ich finde nämlich die Definition von Ernährungsformen tatsächlich nicht sehr hilfreich, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Warum, das erzähle ich dir nachher aber auch noch. Trotzdem nutzen wir mal diese Definition weiterhin, um uns das mal anzusehen. In Deutschland steigt zum Beispiel schon seit langem die Zahl an Vegetariern, aber auch an Veganern. Das wird dir sicher nicht entgangen sein, auch im Freundeskreis. Oder vielleicht ernährst du dich selbst so. Es ist schon lange kein Trend mehr, sondern einfach Alltagsgeschehen. Und auch die Auswahl in den Supermärkten und an Alternativen wächst stetig. Das ist grundsätzlich auch erstmal wirklich zu begrüßen. Ich habe es Anfang nicht erwähnt. In dieser Podcast-Folge gehen wir nicht auf den ethischen Aspekt von Ernährung ein. Auch bin ich keine Ernährungsberaterin und kann hier nicht auf gesundheitliche Aspekte eingehen. Das ist meiner Meinung nach etwas, das jeder für sich entscheiden muss. Es gibt genug Videos und Informationen hierzu anderswo. Wir schauen uns hier tatsächlich mal nur die Auswirkungen von Ernährung auf Biodiversität und Klima an. Und warum spielt Ernährung eine so wichtige Rolle beim CO2-Ausstoß und dem Biodiversitätserhalt? Lebensmittel haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Umwelt. Tierische Produkte, vor allem Fleisch- und Milchprodukte, verursachen besonders hohe Emissionen, während pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst vergleichsweise klimafreundlich sind. Für die Produktion von einem Kilogramm Fleisch, das musst du dir wirklich mal überlegen, werden 15.000 Liter Wasser benötigt, also circa. Da könnten wir 100 Mal duschen für nur ein einziges Kilogramm Fleisch. Dann kommt noch hinzu, je mehr Wälder für Futtermittel gerodet werden, desto mehr schrumpfen die Lebensräume für Wildtiere. Außerdem sorgt das Fällen der Bäume im Regenwald für einen hohen CO2-Ausstoß und auch bei uns natürlich. Und die natürliche Ordnung wird ins Ungleichgewicht gebracht. 70% der landwirtschaftlichen Fläche weltweit wird nicht für uns als Anbaufläche genutzt, sondern für die Tierhaltung, also Aufzucht und Futterherstellung. Etwas weniger Fleisch könnte also mehr Raum für so wichtige Naturschutzflächen bedeuten. Wir müssten deshalb aber nicht hungern. Die pflanzliche Nahrung direkt zu essen wäre wesentlich effektiver und nahrhafter. Außerdem haben Lebensmittel aus Übersee oder stark verarbeitete Produkte oft eine schlechtere CO2-Bilanz als regionale und unverpackte Lebensmittel. Das wäre auch noch wichtig. Und saisonal natürlich. Dazu kommt, dass etwa ein Drittel aller produzierten Lebensmittel auch im Müll landen. Ein Drittel. Das ist eine enorme Belastung für die Umwelt. Dafür geht ja auch Energie, Wasser und andere Ressourcen drauf, die dann ja verschwendet sind. Es darf nie vergessen werden, dass unsere Kinder in einer Welt leben, die durch unsere Entscheidungen heute geprägt wird. Klimaveränderungen beeinflussen also die zukünftige Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Was wir heute essen, entscheidet darüber, was unsere Kinder in Zukunft essen. Aber so viele negative Fakten jetzt einmal zum Punkt, was wir eigentlich tun können. Es ist wirklich so easy. Mehr Pflanzen auf den Speiseplan. Pflanzliche Lebensmittel haben eine geringere Klimabilanz, benötigen weniger Wasser und Fläche und stoßen weniger Treibhausgase aus. Hier wäre ein erster Schritt, vielleicht einfach ein paar fleischfreie Tage einzuführen. Vielleicht auch erstmal einen komplett fleischfreien Tag in der Woche, wenn es sonst öfter vielleicht eine Fleischportion gibt. Probiert Alternativen oder koch auch einfach Gerichte mit Hülsenfrüchten wie Linsen oder Kichererbsen. Ich nutze Linsen zum Beispiel sehr gerne auch mal als Ersatz für Hackfleisch. Manchmal merken das meine Kinder nicht einmal. Indem wir nachhaltiger essen, zeigen wir unseren Kindern, wie man Verantwortung für die Umwelt übernimmt und bewusste Entscheidungen trifft. Außerdem hilft es ungemein, regional und saisonal einzukaufen, weil regionale Produkte kürzere Transportwege haben und saisonale Produkte weniger Energie für Gewächshäuser benötigen. Mein Favorit ist tatsächlich, direkt beim Biobauern einzukaufen. Ich sehe die Produkte direkt und es wird auf Verpackung verzichtet. Zum Wochenmarkt schaffe ich es nicht und für eine große Familie ist das echt eine Schlepperei. Ein Saisonkalender in der Küche hilft, um zu sehen, welches Obst und Gemüse gerade reif ist. Also beim Biobauern nehme ich gerade für diese frischen Produkte, gehe ich wahnsinnig gerne dorthin. Lebensmittelverschwendung belastet das Klima ja auch, deshalb sollte man darauf achten, dass du nicht viel wegwerfen musst. Einfrieren kann hier manchmal helfen. Im Supermarkt einzukaufen bringt oft Plastikverpackungen mit sich, da diese viel Energie in der Produktion und benötigen und auch die Umwelt verschmutzen, solltest du vielleicht einfach gucken, ob du nicht irgendwie etwas anderes findest, wenn es Alternativen gibt. Aber ich weiß, wie schwierig das ist, vor allem auch, wenn Bioprodukte dann in Plastik eingepackt werden, was total sinnlos ist, aber ja. Und sowieso sind eben Bioprodukte immer zu bevorzugen, weil in der biologischen Landwirtschaft weniger Pestizide verwendet werden. Das schont die Böden und schützt die Artenvielfalt. Als Mama weiß ich, dass nicht alles hier umsetzbar ist. Trotzdem ist es echt schon ganz gut, wenn viele unperfekt etwas tun, als dass wenige perfekt etwas tun. Dieses Thema ist echt wichtig und liegt mir gerade im Familienkontext sowas von am Herzen. Denn durch Stress im Alltag ist es für uns nicht so leicht, andere Dinge umzusetzen, um CO2 zu reduzieren. Ich kann zum Beispiel nicht auf das Auto verzichten. Wir leben recht ländlich und mit einer Familie mit 4 Kids ist es einfach etwas, worauf ich nicht verzichten kann und will. Wobei ich natürlich nicht unnötig in der Gegend rumfahre und Fahrten wirklich versuche zu optimieren, soweit es geht. Aber die Ernährung ist viel einfacher für mich umzustellen und gerade besonders darauf zu achten, dass weniger Fleisch auf den Tisch kommt. Das finde ich so einfach und so effektvoll, wenn man sich damit einfach auch einmal auseinandergesetzt hat. Und ich hatte ja schon gesagt, ich finde die Definition von Ernährungsform nicht besonders hilfreich. Ich selbst lebe seit vielen Jahren vegan. Das ist einfach so und ich denke da inzwischen schon gar nicht mehr darüber nach. Ich esse eben das, was ich so esse. Doch inzwischen mache ich es etwas anders als früher. Für mich koche ich immer noch weiterhin vegan. Die Kinder essen auch ein paar Mal in der Woche eben ein qualitativ hochwertiges Essen mit Fleisch. Das versuchen wir so umzusetzen grundsätzlich und ich gebe da wirklich mein Bestmögliches. Allerdings habe ich echt keine Lust mehr, unterwegs nur Pommes zu essen. Und es ist nämlich noch lange nicht so, dass es immer überall vegane Gerichte gibt. Weshalb ich hier dann, wenn ich unterwegs bin und keine Alternative habe, einfach auf ein vegetarisches Essen ausweiche. Und wenn die Kinder etwas übrig lassen, zum Beispiel eine Butterbrezel oder ein Käsebrot oder ein Joghurt, dann esse ich lieber das, bevor ich das wegwerfe, dieses gute Essen, und mir selbst etwas mache, weil das ist totale Ressourcenverschwendung. Außerdem finde ich es nicht so schön, auf Geburtstagen nicht vom Geburtstagskuchen zu essen und denke, dass gemeinschaftliches Essen hier einfach auch wirklich einen hohen Stellenwert hat. Also so mache ich es inzwischen, aber das kann wirklich jeder für sich entscheiden. Aber für mich läuft das so ganz gut. Ich kann mich gut damit identifizieren, dass ich darauf achte, dass nicht zu viel im Müll landet und dass hier einfach auch eingespart wird und dass ich einfach auch nicht so streng bin und eben lieber unperfekt etwas tue als perfekt. Und eben, ja, wie auch immer, so mache ich es auf jeden Fall. Ja, einfach auch das zu tun, was für dich in dem Moment am nachhaltigsten erscheint oder dir einen schönen Moment mit anderen Menschen bescheren kann. Nur aufgrund einer Definition auf die Barrikaden gehen und gegeneinander statt miteinander, das hilft hier wirklich keinem. Der Konsens sollte sein, den Fleischkonsum weltweit zu reduzieren. Es kann aber nicht das Ziel sein, den Fleischkonsum komplett zu verdammen. Wer so argumentiert, hat etwas nicht verstanden. In der Landwirtschaft gibt es Böden, die nicht als Anbaufläche genutzt werden können, aber sehr wohl als Weidefläche. Weidetiere halten außerdem Flächen offen, was der Biodiversität zugutekommt. Außerdem speichern Weideflächen mehr CO2 als viele Wälder. Das muss einem auch bewusst sein. Warum und wie können wir sehr gerne in einer weiteren Podcast-Folge mal besprechen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Fazit: Was wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Umwelt, in der unsere Kinder aufwachsen. Die gute Nachricht ist, jeder von uns kann durch bewusste Entscheidungen einen Unterschied machen. Warum ist es wichtig, um diesen wundervollen und vor Leben strotzenden Planeten zu erhalten? Und es geht um nichts Geringeres als alles, was uns wichtig ist. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Mit einer Bewertung würdest du meine Arbeit sehr unterstützen. Teile diesen Podcast auch gerne mit anderen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Das war eine ganz andere und trotzdem nicht weniger wichtige Folge von Wilde Möhre. Nächstes Mal wird es wieder um Biodiversität im Familienalltag gehen, mit einem nach dieser Folge wichtigen und sehr schönen Thema. Ich habe mir hierzu nämlich jemanden eingeladen. Sei gespannt auf Lilith und was sie uns zu erzählen hat. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.